Dieses Jahr vor Ostern gab es mal wieder eine Umfrage. Die Menschen in Deutschland, ca. 13.000 Leute, wurden, also Erwachsene ab 18 Jahren, wurden gefragt, was verbinden sie mit Ostern? Jetzt meine Frage, was glaubt ihr, waren die Top-Antworten? Was waren die Sachen, die am häufigsten genannt wurden? Osternester suchen, okay, was noch? Hase, Eier, was? Gut essen, Familienfest, ja. Langes Wochenende, ha. Stau. Okay. Also ihr habt den ersten Platz noch nicht erraten. Osterfeuer auch nicht? Nee. Nein, auch nicht. Frühling. Frühlingsanfang. Frühling. Mit 31% der Menschen, die jetzt diese Frage gestellt haben, war die Antwort, hey, wir verbinden damit Frühling. Fast ein Drittel aller Deutschen bedeutet Ostern Frühling. Immerhin 18% waren bei der Auferstehung Christi und verbinden Ostern damit. 11% sind dann bei der Ostereiersuche, 8% beim Schoko-Osterhasen und 6% Urlaub und Ferien. Ach, und ich habe die 16% langes Wochenende, glaube ich, vergessen, richtig? Ja, die habe ich übersprungen, genau. Also Judith war nah dran. Und dabei zeigt sich dann noch, dass im Westen 19% der Menschen den christlichen Hintergrund von Ostern wissen und sich dessen bewusst sind. Im Osten bei uns sind es hier 14%. Eine Zahl, die mich überrascht hat, war von den 74% der Befragten, die gaben an, dass sie keinen Gottesdienst zu Ostern besuchen. Und auf der anderen Seite hieß es dann, dass 6% ungefähr zu Karfreitag der Meinung sind oder die Idee haben, zu Karfreitag in den Gottesdienst zu gehen. 10% sagen entweder zu Karfreitag oder zu Ostersonntag oder vielleicht zu Ostermontag, waren 10% und 4% zu beiden Anlässen. Beziehungsweise, ja, da haben wahrscheinlich die Verantwortlichen dieser Studie vergessen, dass es vielleicht auch noch Ostermontag gibt. Und dann ist Altersspektrum. 18 bis 34 Jahre, die Befragten, da sagten 34%, dass sie in den Gottesdienst gehen wollen. Das ist eine beachtliche Zahl, muss ich sagen. Ab 45 Jahren waren es nur noch 8%. Und ab 55 sagten sie, da haben sie die Prozentzahl gar nicht angegeben, haben aber gesagt, das wären die mit dem wenigsten Zuspruch zu einem Gottesdienst. Deutschlandweit. Ja, das hätte ich auch. Aber ich habe jetzt einfach diese Studie gefunden, das war die neueste, die da war. Und es war für mich überraschend. Überraschend, dass das so rauskam. Und jetzt ist die Frage, Ostern, was ist das? Ein schönes Frühlingsfest? Was, wo wir den Frühjahrsneuanfang feiern oder wo wir endlich die dunkle Jahreszeit auch heute dann endlich mit der Zeitumstellung hinter uns lassen und dann ist es abends endlich länger hell? Oder ist Ostern vor allen Dingen das mit dem Osterhasen, das mit den Eiern, das mit dem Feuer oder dem Wasser? Oder was ist Ostern? Und ich glaube, die Frage müssen wir ganz neu stellen und dieser Frage müssen wir uns ganz neu bewusst werden, weil wie wir gehört haben, wir leben in einem Umfeld, was das nicht mehr weiß. Und wo keiner mehr einen Plan hat, was ist Ostern eigentlich? Oder wenn dann nur noch wenige Leute? Ich habe von einer Grundschule gehört, dort wurde gesagt, hey, was ist Ostern? Die Kinder wurden gefragt, was ist Ostern? Und ganz viele wussten nicht, dass es mit Jesus zusammenhängt. Und es war eine evangelische Grundschule. Und alles gut. Ich will, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, welche Schule es war, aber das war was, das war für mich sehr markant. Also das muss uns ein Stück die Augen, glaube ich, öffnen, dass wir verstehen, in welchem Umfeld leben wir. Wir können nicht voraussetzen, dass wenn wir jemandem sagen, der Herr ist auferstanden, dass der weiß, dass er antworten muss, der Herr ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden. Wir hatten eine Jugendliche, die kam aus einem vollkommen anderen Umfeld im Kreuz und Quer, und da war zu Ostern, zur Jüngerschaftsschule, kommt früh jemand, die ist noch total verklingelt, und sagt, der Herr ist auferstanden. Und die sagt, jawohl, na klar, auf jeden Fall. Die wusste nicht, dass sie sagen muss, ja, ist er erst wahrhaftig auferstanden. Das hatte ihr keiner gesagt. Ich meine, die Antwort war trotzdem nicht falsch, ne? Aber wir leben nicht mehr in einem, so schön wie wir es sagen, in einem christlichen Abendland. Also dieser Begriff, den wir damit bezeichnen, dass wir der Meinung sind, jeder muss wissen, worum es beim christlichen Abendland geht, das ist nicht mehr der Fall. Worum geht's also bei Ostern? Um ein paar Frühlingsblüher, etwas längere Tage und bunte Eier oder doch um etwas mehr? Interessant ist es hier, wenn wir das schon erstmal uns so nähern, dass wir merken, dass der Teufel es scheinbar geschafft hat, den christlichen Morgenkern des Osterfestes auszuhöhlen. Und dass es in Vergessenheit gebracht hat, was eigentlich Ostern bedeutet. Wie soll jemand an Ostern, an Gottes Heilswerk glauben und es erleben, wenn er davon gar nichts weiß? Was ist nun der Kern von Ostern? Und da ist es schön, der Michael hat heute aus 1. Korinther 15 uns schon einige Verse vorgelesen, aus dem großen Auferstehungskapitel des Paulus. Und ich mache quasi die ersten Verse heute noch dazu. Paulus hat es niedergeschrieben, 1. Korinther 15 ab Vers 1. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet, in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Jesus, und ich bitte dich, dass du dein Wort an uns segnest, Heiliger Geist, dass du kommst und dein Wort aufschließt und dass du dein Wort in unsere Herzen legst. Ganz tief, dass du es zum Leben bringst und dass du es in uns ganz tief verankerst. Das brauchen wir in dieser Zeit mehr denn je. Wir vertrauen dir und wir ehren dich für dein Wort. Amen. Wir haben den Text gehört und komisch, hier kommt gar nichts von Eiern, von Wasser, von Feuer oder von Frühling vor. Das Eigentliche an Ostern ist das Evangelium. Und wenn wir es kurz und knackig zusammenfassen, dann haben wir hier bei Paulus eine schöne Definition. Ich fasse es nochmal in meinen Worten zusammen. Jesus Christus ist für deine und für meine Sünde gestorben. Er wurde begraben und er wurde am dritten Tage von Gott aus den Toten auferweckt. Das bedeutet Ostern. Und damit könnte ich schon Schluss machen. Mehr müssen wir nicht wissen. Dann haben wir endlich mal wieder einen Gottesdienst, der kurz ist. Aber ich will es mir zu diesem Osterfest nicht nehmen lassen, trotzdem noch ein paar Worte dazu zu sagen. Weil ich glaube, wenn wir da reingehen, dann merken wir, dass das mit unserem Leben ganz grundsätzlich etwas machen muss und macht. Ostern feiern wir, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Er wurde begraben und er wurde auferweckt. Paulus schreibt, ihr habt diese Botschaft angenommen. Wir müssen uns also entscheiden. Es ist kein Automatismus. Es ist nichts, wo wir einfach sagen können, ach ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Ihr habt diese Botschaft angenommen. Wie stehst du zu dieser Botschaft des Evangeliums? Ist sie dir egal? Ist es etwas, wo du sagst, naja, wer weiß? Glaubst du, dass sie für dich gilt? Oder ist sie für dich, ja, einfach was, das habe ich so ein bisschen mit der Muttermilch mitgekriegt. Es muss persönlich werden. Das Evangelium, es bedeutet, ich kehre mich ab von meinem alten, von Sünde durchzogenen Leben. Ich wende mich weg von aller Selbstsucht, Eifersucht, Neid, von allem Ehebruch, aller Unzucht, bedeutet alle Sexualität, die nicht im Rahmen der Ehe ausgelebt wird, und allem andauernden Streit, aller Bitterkeit, aller Unvergebenheit, allen Dingen, die im Endeffekt das Leben zerstören. Davon wende ich mich ab. Als Paulus die große Bekehrungspredigt zu Pfingsten gesprochen hat, Petrus, danke, ja, sehr gut, wo Petrus diese große Bekehrungspredigt zu Pfingsten gesprochen hat, dort geht es den Leuten ins Herz und sie fragen, hey, was müssen wir tun? Und der Petrus sagt, tut Buße, glaubt an das Evangelium. Das sind die ersten zwei Anweisungen, tut Buße. Kehrt um, raus aus eurem Leben mit diesem Zeug. Annahme des Evangeliums bedeutet konkretes Handeln, auch radikales Handeln. Wir hören so gern diese Bibelstelle und ich sag mal, das passt so wunderbar zusammen. Johannes 3,16, wer kann sie auswendig? Los geht's. Na, wenn dann entweder im Chor oder einer. Genau. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, ans Kreuz, auf diese Erde zu sterben, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, nicht zerstört wird, nicht vernichtet wird, ganz nach griechischem Wort, sondern ewiges Leben hat. Und dann erschrickt etwas. Wenn wir dieses Kapitel zu Ende lesen und nicht bei diesem Lieblingsvers stehen bleiben, endet Paulus das Kapitel 3 mit einem Vers, der uns merken lassen sollte oder der uns aufschrecken lassen sollte, weil dort sagt er, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Das ist das, was wir gerade in dem Lieblingsvers schon gehört haben. Wer aber dem Sohn nicht, und hier steht nicht glaubt, also es gibt Bibelübersetzungen, der steht nicht glaubt, aber in der wahrscheinlich Originalfassung, wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Für den wird das, was Jesus am Kreuz getan hat, nicht wirksam. Es braucht eine Entscheidung. Ihr habt das Evangelium angenommen. Das bedeutet, ich nehme es auf, ich lasse es mir sagen, Jesus ist für meine Schuld gestorben. Unverdient. Ich habe dafür nichts getan, ich habe dafür nichts tun können. Ich habe diese Gnade nicht verdient. Und trotzdem wird sie mir zuteil. Trotzdem wird mir diese Gnade geschenkt. Und jetzt bedeutet es, entweder ich nehme diese Gnade an und richte mein Leben danach aus, und ich kehre mich ab und ich kehre mich weg von diesen Dingen, wo Gott gesagt hat, die gehören dort nicht hin. Oder ich lebe so weiter und kann sagen, ja, irgendwie ein bisschen christlich anlackiert sind wir. Aber das ist noch nicht das, was Paulus sagt, was der Kern von Ostern ist. Das Evangelium muss angenommen werden und das bedeutet auch radikale Schritte zu gehen. Annahme des Evangeliums heißt Gehorsam gegenüber dem Evangelium. Sünde ist Sünde und muss ans Kreuz, nicht gerechtfertigt und verharmlost werden. Sonst glaubst du nicht dem Evangelium, sondern einem kraftlosen und verharmlosten Evangelium, was keine Auswirkung haben wird. Das ist eine dünne homöopathische Soße, mit der niemand was anfangen kann. Jakobus würde charmant sagen, dein Glaube ist tot. Denn Glaube ohne Werke ist tot, weil er keine Taten hervorbringt. Lukas 3, Vers 8 sagt, so bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind, und fangt nicht an, bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Das eint die Menschen damals und das eint die Menschen heute. Dass sie meinen, schlauer zu sein als Gott. dass sie keine Buße nötig haben, dass sie nicht dieses Abkehren davon brauchen. Dass entweder ihre Abstammung, damals die Verheißung von Abraham her, heute vielleicht das Geborenwerden in eine christliche Familie, ihr Verständnis von der Schrift, heutzutage unser Bibelverständnis, mit dem man alles und nichts begründen kann, wo wir es uns hin und her biegen können, wie wir wollen, oder unsere Rechtgläubigkeit. Na, wir sind doch einer der Guten. Wir gehören doch mehr zu den Guten. All das wird uns nicht retten. Retten wird uns nur das Evangelium, dieses anzunehmen. Rettung kommt allein aus dem Glaube und dem Gehorsam gegenüber dem Evangelium. Das ist der erste Schritt. Das Evangelium annehmen. Und das bedeutet, sich zu trennen und neues Leben zu empfangen. Und da sind wir beim zweiten Schritt. Paulus sagt, mach es zur Grundlage deines Lebens, dieses Evangelium. Nach Luther, ihr steht fest darin. Steht fest. Das ist etwas, das ist eine Entscheidung, die ich einmal getroffen habe und die ich dann jeden Tag wieder und erneuert und neu bestätige und auslebe. Das ist etwas, im Griechischen nennt man das vom Perfekt her, dass es der resultative Aspekt ist. Das heißt, da gibt es einen Startpunkt, den ich gesetzt habe, und der wirkt sich bis heute in die Gegenwart aus. Da muss ich feststehen da drin. Was bedeutet feststehen? Das heißt, ich bleibe in diesem Evangelium. Ich lebe darin und daraus, indem ich das, was Gott verdammt, aus meinem Leben weise und sein Leben empfange. Ich tausche am Kreuz ein. Dadurch werde ich gerettet. Und das ist ein fortlaufender Prozess. Der hat einmal begonnen und der geht weiter. Es ist ein ständiger Prozess, dieses Gerettetwerden. Es ist etwas, wo mein Leben immer wieder erneuert wird. Wo ich Dinge aus meinem Leben raustue und das Neue von Gott her empfange. Es ist ein beständiges Eintauschen. Darin habe ich ewige Hoffnung. Warum habe ich in diesem Eintausch immer wieder ewige Hoffnung? Weil ich merke und weil ich darin erlebe, wenn ich das tue, Gott gehorsam dagegen, kommt seine Herrlichkeit in meinem Leben. Dort kommt diese Auferstehungskraft. Gottes Kraft wird in mir sichtbar. Jesus wurde begraben. Er wurde in ein kühles Grab gelegt und damit wird er festgestellte Tod besiegelt. Ein Begräbnis macht ein für alle Mal klar, dieser Mensch, da ist nichts mehr zu erwarten. Da ist alles vorbei. Und das Begräbnis besiegelt das ganze Ding noch einmal. Das heißt, Jesus war wirklich tot. Und nicht wie manche Theologen heutzutage sagen, ja, vielleicht hat er nur geschlafen. Wenn wir uns die Kreuzigung anschauen und wenn wir sehen, was passiert und in welchem Zustand Jesus gewesen ist. Ich glaube, ich habe letztes Jahr da so eine Apologetik-Predigt, also so eine Glaubensverteidigungspredigt darüber gehalten. Von daher verweise ich darauf hin nochmal, da gehe ich jetzt nie nochmal drauf ein. Aber da sind die Anzeichen und die Indizien, was Jesus erlitten hat, dass er da nur geschlafen hat, dass er da vielleicht ohnmächtig gewesen ist. Und dann am dritten Tage alleine wieder auferstanden ist. Das ist absolut, ja, da fällt mir gerade kein passendes Wort dafür ein. Das ist einfach hirnrissig. Das Begräbnis ist die unwiderrufliche Tatsache, dass der Mensch tot ist. Wer an Jesus Christus glaubt, der hat diesen Schritt auch vollzogen. Er ist mit Christus begraben worden, sagt die Schrift. Er hat bestätigt und besiegelt, ich lebe nicht mehr an dem alten, sündigen Sein. Ich gebe mich selbst völlig hin und sterbe mit Christus. Ich lasse mir seinen Tod anrechnen. Römer 6, Vers 3 folgender. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Durch die Taufe besiegelt der Mensch Ich bin mit Christus gestorben, vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Mein alter Mensch ist tot und ich gebe ihn in den Tod mit seinen Wünschen, mit seinen Begierden, mit allem, was da ist. Und ich lege das ab. Er wird mit Jesus ins Grab gelegt. Dieses Begräbnis wird mir mit angerechnet. Mein alter Mensch stirbt dort mit am Kreuz und wird dann mit begraben. Die Macht der Sünde ist gebrochen, heißt es dann weiter im Römer 6. Ich muss nicht mehr sündigen. Ich bin nicht mehr verdammt, gegen Gott zu handeln. Ich bin frei durch den Tod. Ich bin frei durch den Tod. Menschlich ist das eher schwierig zu fassen. Geistlich ist es ein tiefgreifender Gedanke. Es ist also, wie als würden wir den alten Menschen dieses dunkle Ich ausziehen und als würden wir es ins Grab mitlegen, mit Jesus zusammen. Und dann wird es dort begraben. Und wir stehen auf in einem neuen Leben. Ihr steht fest darin, ihr macht euch fest darin. Das ist die zweite Aufgabe, das ist der zweite Schritt, der zu einem biblischen Glaube an Ostern gehört. Und der dritte Punkt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen. Ihr lasst euch nicht abbringen von dem, was ich euch verkündigt habe. Oder anders, ihr haltet fest darin. Hier war es feststehen, einen Standpunkt einnehmen und zu sagen, hier stehe ich. Luther würde sagen, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Und Luther war ja derjenige, der immer wieder, wenn er in Anfechtung kam, über seine Taufe nachgedacht hat. Finde ich interessant. Sich dort immer wieder vergegenwärtigt hat, nee, der alte Krake ist gestorben. Und jetzt halte ich fest. Ich lasse mich nicht abbringend davon. Das bedeutet, auf der einen Seite, hier kann uns was geraubt werden. Wenn ich Dinge nicht festhalte, sind sie schneller weg, als man sich es manchmal denken kann. Das heißt, hier muss ich was verteidigen. Hier muss ich an was dranbleiben. Das Evangelium und die erfahrene Rettung gilt es festzuhalten. Sich nicht davon abbringen zu lassen. Der Teufel will uns immer wieder einreden, ja, so ein bisschen Sünde, das ist doch kein Problem. Es ist nicht so schlimm. Hier eine kleine Lüge, da eine kleine Lieblosigkeit, dort ein flüchtiger Fluch, nichts, worüber man Buße tun müsste, nichts, was man bekennen müsste, ist ja alles schon unter der Gnade. Und ich glaube, hier sind wir ganz schnell an der Selbstgerechtigkeit, dass wir selber uns einreden, das ist ja nicht so schlimm. Das Problem ist, die Selbstgerechtigkeit des Menschen ist der größte Feind des Evangeliums. Weil die Selbstgerechtigkeit der Meinung ist, ich brauche das Kreuz nicht. Das habe ich nicht nötig. Ich weiß es doch selber besser. Und das will uns der Teufel immer wieder einreden. Ihr Lieben, lassen wir uns darin fangen, dann schafft es der Teufel, uns sukzessive vom Evangelium wegzubringen. Dann fangen wir an und können das Wort, so wie es uns gegeben ist, kaum noch wahrheitsgetreu leben, weil wir immer wieder versuchen müssen, Umwege zu finden, weil wir immer wieder versuchen müssen, irgendwie drumherum zu kommen, irgendwie eine Lösung zu finden für das Dilemma, in dem wir stehen. Und dann machen wir uns selber zu Gott. Und das will der Teufel, dass wir uns selber erheben, selber uns Lösungen schaffen. Dabei ist die Lösung ganz einfach. Christus ist für dich gestorben. Alles, was er Sünde nennt, ist Sünde. Dann bekenne es als solches und lass es. Und ja, das klingt manchmal einfacher, als es ist. Manchmal kämpfen wir damit. Und manchmal haben wir die Probleme, dass wir merken, wir kriegen das nicht so einfach los. Dann such dir Hilfe. Dann geh in die Seelsorge. Dann bete konkret mit Menschen. Es geht hier um alles. Das ist nicht beliebig. Paulus sagt einen niederschmetternden Satz am Anfang dieses Textes, den wir uns angeguckt haben. Wenn ihr festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe, dann wird dieses Evangelium wirksam in euch. Das ist eure Aufgabe. Es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden seid. Wir müssen festhalten, ihr Lieben. Warum ist Paulus so harsch? Weil es hier um alles geht. Hier geht es um ein echtes Leben, was über den Tod hinausreicht. Nochmal Römer 6, Vers 4. Wir sind also mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Unsere Berufung ist in dem neuen Leben, dem Auferstehungsleben Jesu zu wandeln. Das geschieht durch Glaube. Deswegen braucht es das Festhalten, immer wieder die Glaubenswahrheiten festzuhalten. Darin gehorsam zu sein und zu bleiben. Menschen, die, wie Paulus sagt, es sei denn, sie haben vergeblich geglaubt, das ist dramatisch. Sie haben die Gnade empfangen und haben sich davon abbringen lassen. Sie haben sich verführen lassen, einwickeln lassen, wegführen lassen vom Evangelium. Es ist, als würden sie wieder in dieses Grab reinsteigen und diesen alten Lappen wieder hochholen und sich überwerfen und sagen, herrlich, nichts Schöneres gibt's. Und dieses Leben Gottes, es ist irgendwo da. Aber es kann nicht zum Auswirken kommen. Es kann nicht sich entfalten. Warum? Weil es von dieser Sünde gebunden wird, die eigentlich keine Macht mehr hat. Die eigentlich gebrochen wurde durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Durch unseren Glauben daran, weil er es uns lieb gemacht hat. Wer an den Sohn glaubt, er hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt oder nicht gehorsam ist vielmehr, es gehört beides zusammen, Glaube und Gehorsam, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Glaube ohne Gehorsam ist billige Beliebigkeit und strotzt vor Kraftlosigkeit. Gehorsam ohne Glaube versinkt in der Unerträglichkeit der Religiosität. Glaube ohne Gehorsam ist billige Beliebigkeit und strotzt vor Kraftlosigkeit. Gehorsam ohne Glaube versinkt in der Unerträglichkeit der Religiosität. Beides braucht diese Welt nicht. Was diese Welt braucht, ist ein Evangelium, was heute noch genauso aktuell und kraftvoll und lebensspendend ist wie vor 2000 Jahren. Was heute noch die Toten aus den Gräbern holt und ihnen ein neues Leben gibt. Und wo mit aller Fehlerhaftigkeit, mit aller Problemen, die wir haben, mit allem, wo wir immer wieder mal in Sünde tappen, wo wir aber dort nicht drin stehen bleiben und sagen, naja, ist ja nicht so schlimm. Naja, ist doch, man kann es doch auch so verstehen. Also man kann das doch auch biblisch ganz anders verwenden. Sondern es bedeutet, dann immer wieder an das Kreuz zu gehen, und es abzulegen und im Grab zu lassen und es liegen zu lassen. Und dann war es heute früh, wo ich das Hemd angezogen habe, hatte ich immer wieder diese kleinen schwarzen Fusseln. Oh, das nervt. Und dann pult man die immer wieder ab. Und ich glaube, das ist ein schönes Bild. Ja, uns nervt es, wenn wir in Sünde fallen. Aber es hilft nie, wenn wir versuchen, diesen kleinen Fussel, der uns schwarz, dieses schöne weiße Gewand, was wir von Gott empfangen haben, wo wir gereinigt worden sind, wo wir geheiligt worden sind, wo Jesus für uns das alles erkauft hat. Es hilft nicht, wenn wir diese kleinen schwarzen Fusseln nehmen und versuchen, mit einem weißen Edding anzumalen. So. Sondern was wir machen müssen, ist es nehmen und sagen, Jesus, hier bin ich wieder. Und es hat wieder nie geklappt. Ich bitte dich um Vergebung. Und dann wegtun und von Gott das empfangen, dass wir nicht wieder in Sünde fallen, dass wir nicht wieder hinfallen. Christus ist für meine Sünde gestorben. Halleluja. Er wurde begraben. Danke. Und damit besiegelt, dass diese Sünde, die so dominant in meinem Leben zum Greifen kommen will, keine Macht mehr hat. Und er ist nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Jesus blieb nicht im Grab, sondern er lebt und seine Auferstehungskraft ist und soll in mir sichtbar sein, wenn ich glaube und gehorche und das wird zunehmen. Das hat seine Liebe für uns erkauft. Das hat er vollbracht. Wir sollen und wir brauchen es annehmen. Dann darin feststehen, es als Grundlage unseres Lebens zu machen und es dann festzuhalten und damit auch gegen manche Widerstände zu kämpfen. Ich schließe mit einem Vers am Ende des 15. Kapitels des 1. Korintherbriefs, und zwar der vorletzte Vers. Gott aber sei Dank. Gott aber. Es geht zu Ostern nicht um irgendeinen komischen Aberglauben. Es geht nicht darum, dass da irgendwas durch irgendwelche Naturkräfte wieder irgendwie hervorgeholt werden muss. Oder dass man mit Feuern irgendwelche Geister der Dunkelheit vertreiben muss. Oder dass man durch ein bisschen Wasser irgendwie ein bisschen die Quelle so von ewigem Leben erfunden hat und dann müssen wir das sonst wie weit herholen. All diese Osterbräuche gibt es, sind bei uns vielleicht nicht ganz so verbreitet. Es geht um einen Gott-Aber-Glauben. Gott aber sei Dank. Gott aber, der aus dieser Hoffnungslosigkeit des Todes, wo nichts mehr zu hoffen ist, wo nichts mehr zu erwarten ist, wo wir schachmatt sind und aus sind, noch ein Wort zu sprechen hat. Und dieses Wort sieht dann so aus: Auferstehung. Wandeln in einem neuen Leben. Jesus ist nicht tot geblieben. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt. Gott verleiht uns den Sieg. Er hat ihn selber erstorben und er überreicht ihn uns. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Wenn Jesus noch nicht dein Herr ist, dann lade ich dich ein, heute zu kommen und das festzumachen. Weil dann ist Ostern. Wenn wir das haben und wenn wir merken, wie Gott uns aus den Toten hervorholt, aus dieser Gottesferne, aus diesem Geschiedensein von ihm, und wenn er uns lebendig macht, dann erleben wir Ostern. Vielleicht hast du aber auch gemerkt, dass du dir dieses Gewand, diesen alten Menschen immer wieder drüber legst und dir erzählen lässt, warum das denn alles in Ordnung ist. Und du bleibst in einem gebundenen Leben, obwohl du eigentlich frei gemacht bist. Auch dann mach heute wieder ganze Sache mit Jesus. Lass dieses Auferstehungsfest, dieses Osterfest ein Fest sein, wo diese Fesseln der Finsternis von dir fallen und wo du sie neu erlebst und neu empfängst. Und wo du dich neu mit Gott aufmachst und sagst, so will ich wandeln und nicht anders. Und vielleicht hast du auch gemerkt, dass du so ein paar kleine Fusseln auf deinem Hemd hast. Dann auch da die Einladung, leg das heute Jesus hin. Wir werden jetzt ein Lied singen, das Lobpreisteam kann sich aufmachen, wo wir nochmal über dieses Lied über das nachdenken, was Jesus für uns getan hat. Es ist ein neuer Choral. Es ist ein modernes Lied, aber irgendwie ein Lied, was so wie nach den Kirchenvätern her empfunden ist. Vier klare Strophen, ganz klare Aussage und wir dürfen jubeln und wir dürfen uns freuen über das. Aber es kann auch sein, dass es für dich erstmal die Einladung ist, Dinge abzulegen. Dass du ans Kreuz gegangen bist und dass du dort bezahlt hast. Alles, was wir nicht hätten bezahlen können. Danke, dass du alle Schuld hinweggenommen hast, alle Sünde hinaufgetragen hast und dass du für uns zum Fluch geworden bist. Und ich bete, Jesus, dass dieser Glaube uns neu erfüllt, dass dort nichts zurückgeblieben ist, sondern dass das ein für alle Mal gilt und dass das alles umfasst. Wir preisen dich, dass du für uns gestorben begraben, aber eben nicht im Grab geblieben bist, sondern aufgestanden bist, auferstanden wurdest, auferstanden bist. Danken dir dafür. Und wir beten, Jesus, dass diese Auferstehungskraft neu in uns aufbricht, dass sie neu auch nach draußen geht, dass wir es nicht für uns behalten, sondern dass wir zum Segen werden für unser Umfeld. Nicht, weil wir es müssen, um gerecht zu sein, sondern weil wir diese Gnade erfahren haben und weil wir sie weitertragen wollen in alle Welt. Jesus, befähige du uns dazu und schenk uns deine Kraft. Amen. Ein Vers, der vom Gott der Hoffnung spricht, der uns erfüllt. Der Gott aber der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und so geht hinein in dieses Osterfest mit Kraft, mit Freude, mit Frieden, mit neuer Hoffnung und ausgestattet mit dem Geist Gottes, der all das in euch hervorbringt, zum Klingen bringt, sodass es weiterfließt und weiterfließen kann. Amen.